Du, das würde ich, da ich kein Tibetisch kann, immer phonetisch schreiben. Und ich mache es mit N, E und einem Akzent drüber. So, es geht jetzt um die Verbindung zwischen Karma und Leerheit. Und Gisela hat viele Jahre nach einem Text gesucht, der diese Verbindung nochmal richtig herstellt, und hat dann das Uttaratantra von Lord Maitreya gefunden, das eben ein Sutra ist und kein Tantra. In einem Kommentar zu diesem Besuch, in einem Kommentar wird der gesamte Prozess sehr klar dargelegt, nämlich wie Unwissenheit Karma erzeugt. Wenn wir nichts über die Leerheit wissen, dass wir dann automatisch schlechtes Karma erzeugen. So, und der Kommentar beschreibt, wie uns diese Ignoranz in Samsara hält. Der Kommentar heißt, die darüber liegende Grenze. Von Lord Maitreya, der ihn Meister Asanga diktiert hat. So, das Ganze ist in 6 Schritten dargelegt und wir beginnen jetzt beim 2. Schritt. Du hast die Tendenz, zum einen das Selbst oder die eigene Person als etwas mit eigener Natur wahrzunehmen. Diese Tendenz haben wir. Harald denkt, er sei selbstexistent. Wolfgang denkt, er sei selbstexistent. So. Und zum anderen gehen die beiden davon aus, dass die Teile, die zu ihnen gehören, wie zum Beispiel der Körper und auch der Geist, aus sich selbst heraus existieren. Aber die Wurzel des Übels ist, dass wir uns selber, also nicht unbedingt die Teile, sondern wir uns selber als selbstexistent betrachten. Und alle Lebewesen, die keine Ahats sind, haben diese Tendenz. Käfer und Fliegen, Hunde, Amöben, alle, die noch nicht das Nirvana erreicht haben, haben diese Tendenz, das Selbst auf falsche Weise zu sehen. Und das ist der Beginn von all unseren Schwierigkeiten. Und wir alle haben diese Tendenz. Und nach der Madhyamika Prasangika haben wir niemals etwas auf korrekte Weise gesehen. Was heißt das? Etwas in unserem Geist hält alles, was wir wahrnehmen, für selbstexistent. So. Halte ich jetzt mein Buch hoch?
Ja.
Ja, genau. Ist das falsch, wenn wir das sagen?
Nein.
Nein, das ist eine gültige Wahrnehmung. Aber während wir auf das Buch schauen, haben wir einen Beigeschmack, der trügerisch ist. Wir sehen die Dinge als von ihrer Seite auskommend, als hätte das Buch eine eigene Natur aus sich selbst heraus. Und wir haben keine innerliche Stimme, die automatisch hinzufügt, aber das Buch ist eine Projektion, das ist nur ein Rechteck und es ist rot und mein Karma zwingt mich dazu, das Buch zu sehen. Und das haben wir nun schon ganz oft gehört, viele, viele Male, zumindest die meisten von uns. Aber vor allem, wenn Emotionen im Spiel sind, wenn wir uns über jemanden richtig ärgern, können wir uns nicht vorstellen, dass das Gegenüber von uns kommt, und zwar zu 100%. Nichts von unserer Wahrnehmung der anderen Person kommt von außen. Nichts, gar nichts. So, und es geht jetzt nicht um eine allgemeine Wahrnehmung. Ist das ein Buch? Ja. Es geht darum, dass wir denken, dass das Buch eine eigene Natur hätte, eine selbst existierende Buchheit. Wenn wir auf den Stift schauen und richtig gutes Karma haben, dann sehen wir das als goldenen Lichtstrahl in Manjushris Kopf. Ja. Wenn wir mittelgutes Karma haben, sehen wir das als Stift. Und wenn wir richtig schlechtes Karma haben, dann sehen wir das als Kauspielzeug. Und das heißt nicht, dass es unsere Geistkontinuen nicht gibt. Aber es gibt hier zwei Silvias. Die Silvia, die existiert, ist die, die hier sitzt und redet. Und die Silvia, die nicht existiert, nämlich die, die selbst existent ist, von ihrer Seite aus kommt, die gibt es nicht. Ihr erschafft mich. Ihr mögt mich oder ihr mögt mich nicht. Ja, ihr findet mich klug oder dumm oder eine gute Person oder eine schlechte Person. Und alles kommt von euch. Ich bin leer. Ich bin fein raus.
Peter sagt immer, wir haben das richtige Kreuzer gemacht. Er sagt immer, ich habe das Kreuzer gemacht bei Kärnten. Bezüglich Lehrer haben wir hier das richtige Kreuzer gemacht, Silvia Engelhardt.
Ja, dein gutes Karma, dass dich das so sehen lässt. Zum Glück, sonst hättest du echt Schwierigkeiten das Wochenende gegenüber. Also, ich bin leer und wie ich mich selber sehe, ist nur das Ergebnis meiner karmischen Samen der Vergangenheit. So. Und nun ist die Frage, woher kommt diese Tendenz? Warum machen wir das? Ich meine, wir wollen uns ja nicht absichtlich Schaden zufügen. Und diese Tendenz kommt von unserem letzten, von unserem vorherigen Leben und damit kommen wir zum ersten Schritt. Also die Tendenz, mich selber, alle meine Teile und die Welt um mich herum als selbst existierend zu sehen, kommt vom vorherigen Leben. Wir haben einen Bhakchak, einen Samen in unserem Geist und der wird aktiviert mit unserer ersten Wahrnehmung noch im Mutterleib. Wenn wir gezeugt werden, haben wir bereits diese Wahrnehmung als selbst existierend. Okay, das war jetzt der erste Schritt. Jetzt kommen wir zum dritten Schritt. Du siehst die Dinge, die dir angenehm erscheinen und die Dinge, die unangenehm sind, auf diese falsche Weise. Ein Beispiel. Wäre es schön, viel Geld zu haben? Ja. Als Buddhisten können wir viel Gutes damit tun. Das ist ein angenehmes Objekt. Und ist es angenehm, wenn uns jemand anschreit? Nicht so sehr, ne? So, und dieser Geisteszustand sagt, das Geld kommt von seiner eigenen Seite und die gemeine Person kommt von ihrer eigenen Seite. Und wir verstehen nicht, woher die beiden Dinge wirklich kommen. Die Person ist böse und gemein von ihrer einen Seite aus und ich bin dafür nicht verantwortlich. Wahrscheinlich schwierige Verhältnisse als Kind und niemals Liebe und Fürsorge erfahren. Und wir alle neigen dazu, auch wenn wir das schon so oft gehört haben. Ja, aber wir denken so und wir reden so. Wenn wir uns beobachten, wie wir miteinander reden, wie wir, was wir zueinander sagen, was wir über andere zueinander sagen, selbst wir hier in der Sangha und selbst während eines solchen Teachings, ja, wo wir das wirklich alle halbe Stunde mindestens einmal hören, reden wir so. Und das ist falsch. Das ist unser eigenes Karma. So, und das Ganze braucht etwa 2 Sekunden, in denen es abläuft. Was hat dazu geführt? Schritt 2, die generelle Tendenz, Dinge falsch wahrzunehmen. Und woher kam das? Von Schritt 1, dem Bhakchak aus dem vorherigen Leben. ruft meine Mutter an. Ich mache mal eben hier. Entschuldigung, jetzt bin ich hier vollkommen raus und habe alles weggeklickt. Eine Sekunde, ich mache mal eben meinen Skype aus.
In der Zwischenzeit kann ich vielleicht richtigstellen, ich habe doch was anders gemacht. Ich habe jetzt das noch um dreimal Revue passieren lassen. Als du sagtest, Administrator, habe ich, da waren drei so Pünktchen, ne? Ich habe die drei Pünktchen gedrückt, kam aber kein Administrator, ja? Sondern es kam eine kleine Zeile, PIN eingeben. Ja? Vorher hieß es Passwort eingeben und jetzt heißt es PIN eingeben. Da habe ich gedacht, jetzt drücke ich mal auf PIN eingeben und gebe mein Passwort ein und da hat es funktioniert. Also ich habe doch was anders gemacht, aber das hat sich vorher nicht erschlossen. Ich habe zuerst den anderen Rechner runtergeschleppt, genau, ne, das wo ich denke, ne, dann, der läuft ja. Und wer da war, habe ich mir gedacht, so mit dem Funken, ja, haben das alle verdient gerade, haben die das Kamera dafür? Und dann war es da, aber nicht. Also, ja. Ne, ich hätte nicht drauf braucht, den anderen Rechner holen, ich hätte nur einen Moment, also in dem Moment, wo es nicht funktioniert hat, genau mir diese Frage stellen sollen, dann hätte ich es gehabt.
Ja. Karma war, dass du die Bewegung gut getroffen
hast.
Ja. Und es ist wirklich so schön zu sehen, wie du alles dafür tust, ja, dass hier jeder teilnehmen kann, dass hier jeder sich wohlfühlt und das ist ganz klasse. Das war jetzt auch wieder so ein Beispiel. Okay, der vierte Schritt. Und das ist die Mitte vom Rad des Lebens. Ja? Mit der Schlange, die für Hass steht. Dem Hahn oder der Taube, je nachdem, steht für Gier. Und dem Schwein, das für Unwissenheit steht. Also, ne, die alten Abbildungen, da gibt es manche. Da kommen Schlange und Hahn aus dem Mund des Schweins. Begierde und Ärger geboren aus Ignoranz. Also, wir sind beim Schritt 4. Ja, genau. Und die Schlange steht für Hass. Der Hahn oder die Taube, je nachdem, steht für Gier. Und das Schwein steht für Unwissenheit. Und wenn wir das so sagen, Begierde und Ärger oder gar Hass, geboren aus Ignoranz, ja, schafft das eher eine Distanz, oder? Also diese Begriffe haben wirklich eher wenig mit uns zu tun, weil wir nehmen uns nicht wahr als eine Person, die hasst oder Begierde hat. Deshalb sagen wir hier ignorante Zuneigung und ignorante Abneigung. Und wir kommentieren alles ständig als angenehm oder unangenehm, den ganzen Tag lang. Der Unterricht dauert zu lange, ich kann nicht mehr sitzen, der Nachtisch ist großartig, das Wetter ist so schön, die Matratze ist gut. Ne? So. Ist das falsch?
Nein, außer sie ist ignorant.
Ha, genau. Also, ich würde sagen, auch ein Buddha fühlt Zuneigung oder Abneigung. Also Glück, ja, beziehungsweise Abneigung gegen Leiden. Und das Schlüsselwort, wie Barbara jetzt gerade noch mal sagte, ist ignorant. Ignorante Zuneigung und ignorante Abneigung. Was ist der Unterschied? Genau. Und wenn wir, also Petra hat gesagt, nicht zu wissen, wo es herkommt. Und wenn wir auf ignorante Weise Geld wollen und nicht verstehen, woher es wirklich kommt, dann betrügen wir vielleicht bei der Steuer. Und wenn wir den verärgerten Chef hassen und zurückschreien oder uns bei anderen über ihn beklagen, dann verursachen wir schlechtes Karma. Und das ist die Nummer 5. Wir erschaffen Karma. Und hier an dieser Stelle wird die Verbindung von Karma und Leerheit hergestellt. Wir wünschen uns etwas oder wollen etwas vermeiden in unwissender Weise, also reagieren wir gegenüber dem Chef. Und schon der Gedanke daran, was wir ihm eigentlich sagen wollen, schafft Karma. Wir schaffen es vielleicht noch nicht immer, unsere Reaktion und Gefühle zu stoppen, aber die Reaktionszeit, in der wir uns erinnern, woher die Dinge wirklich kommen, die wird immer kürzer, ja, wenn wir praktizieren. Und schließlich der sechste Schritt, wir reagieren und führen damit unseren Schmerz fort in einem sansarischen Kreislauf. Der Chef schreit uns an, wir schreien zurück, das pflanzt einen Samen in unseren Geist. Der Same reift in die gleiche Situation. Der Chef schreit uns an, wir schreien zurück, das pflanzt einen Samen in unseren Geist. Der Same reift in die gleiche Situation. Der Chef schreit uns an und so weiter. Kommen wir jetzt zum Glas Wasser. Oh, sehr gut. Das muss ich streichen, weil genau, wir reden jetzt nämlich hier über ein Glas Flüssigkeit. Ein Glas mit Flüssigkeit. Super. Dieses Teaching ist aus der Madhyamika Prasangika Perspektive, also der höchsten der vier Schulen. So, und wie erklärt diese Schule Karma? Drei Personen sitzen um einen Tisch. Das klingt irgendwie wie so ein Poker, wie so ein Beginn einer Pokergeschichte, ja? Ein Hungergeist, ein Buddha und ein Mensch. Genau, so eine Situation im Hinterzimmer einer Bar an einem Pokertisch. Und eine Bardame kommt rein und stellt in die Mitte des Tisches ein Glas mit Flüssigkeit. Und dann verlässt sie wieder den Raum. Und gleichzeitig passieren drei verschiedene Wahrnehmungen, nämlich
der Mensch sieht Wasser.
Ein Glas Wasser, genau.
Der Hungergeist sieht Blut und Reiter.
Jawohl. Das ist sein Karma, jede Flüssigkeit so zu sehen.
Und der Buddha sieht Nektar.
Genau, Amrita, den Nektar der Unsterblichkeit. Drei verschiedene Realitäten finden gleichzeitig statt mit dem gleichen Glas Flüssigkeit. Die Flüssigkeit liefert die materielle Ursache, das Material, das sich je nach Karma in drei Objekte verwandelt. So, alle drei teilen das Karma für das Glas Flüssigkeit. Das ist die materielle Ursache. Als was sie die Flüssigkeit jeweils wahrnehmen, ist abhängig von ihrem Karma. Und das sind die beitragenden Faktoren. Und wenn wir diese beiden Prozesse auf die Probleme der Menschen, die zu uns kommen, anwenden können, und damit erklären können, warum sie leiden, woher ihre Probleme kommen und was sie tun können, dann können wir ihnen helfen. Diese zwei Prozesse sind das Herz des Buddhismus. Die sechs Schritte und die drei Gläser helfen, das Rad des Leidens zu stoppen, damit wir alle beim nächsten Streit innehalten können und uns an die Leerheit des Gegenübers erinnern.
Darf ich schon?
Dazu?
Ja, genau dazu. Wenn es jetzt ein Wesen gibt, der das Karma nicht hat, einen Behälter mit Flüssigkeit zu sehen, sieht er dann gar nichts oder sieht er...
In diesem Moment würde er nichts sehen.
Nichts sehen.
Nee, genau. So wie wir zum Beispiel das Karma nicht haben, den Buddha zu sehen, der hier sitzt. Ja, wir haben schon mal das Karma, ein Abbild des Buddhas zu sehen. Aber wir sehen nicht das erleuchtete Wesen. Also wir sehen nichts.
Und sind das dann drei Realitäten im Raum oder sind das dann eigentlich
unzählige?
Ah, unzählige.
Unzählige Realitäten, die hier abgehen. Jeder Geiststrom hat eine eigene Realität. Ich weiß jetzt nicht, wie viele wir hier im Raum sind, vielleicht 18 oder so. 18 Realitäten mindestens. Und dann kommen noch die ganzen anderen Wesen dazu. Ach. Die nächste Frage ist, und jetzt müssen wir haben noch eine halbe Stunde und ich dann, glaube ich, zumindest Uta muss weg. Deswegen würde ich vorschlagen, machen wir jetzt einmal durch. Genau, und dann Fragen können wir noch später beantworten. Also, die nächste Frage ist, was macht ein Karma kraftvoll oder nicht? Und das sind die vier Elemente, die einen karmischen Pfad vervollständigen. Im Reading beschreibt Chetsong Karpa die vier Bestandteile am Beispiel Töten, also der ersten der 10 unheilsamen Handlungen. Da gibt es Shi, das ist das beteiligte Objekt, und manche sprechen auch von Basis. In unserem Fall also beim Töten die Person, die wir umbringen. Das ist Shi, das ist das beteiligte Objekt. Im Fall von falscher Weltsicht wäre das Objekt die Gesetze von Karma und Leerheit. Das beteiligte Objekt, mit dem man die negative Handlung begeht, wären in diesem Fall die Gesetze von Karma. So, was ist Shi? Das beteiligte Objekt von Begierde im Sinne der Acht? Das beteiligte Objekt wären zum Beispiel die guten Qualitäten der anderen. Ja? Ihr Wohlstand, ihre Schönheit, Intelligenz und so weiter, die wir ihnen neiden, die wir auch gerne hätten für uns. So, das ist Shi, das ist das beteiligte Objekt. Sampa ist unsere Intention. Da sind wir jetzt wieder. Ich ehrlich weiß nicht, ob Intention das richtige Wort ist oder Motivation. Ich weiß es nicht. Also das, was wir dabei denken, unsere Haltung dazu. Und es gibt einen Unterschied, ob wir tatsächlich vorhaben und planen, jemanden zu töten, also den Entschluss fassen, den klaren Entschluss fassen, oder ob es zum Beispiel aus einem Affekt heraus passiert, wenn wir zum Beispiel von ganz starken negativen Emotionen überwältigt wurden, oder ob es ein Unfall war, oder so. Also sehr ähnlich wie vor Gericht bei uns, ja, in unserem juristischen System, in unserem Rechtssystem. So, dann haben wir Jorva. Das ist die Handlung an sich. Also wir nehmen die Waffe und schießen. Eventuell gehören dazu auch noch vorbereitende Handlungen, wie zum Beispiel diese Waffe zu kaufen, den Ort und die Zeit zu planen und so weiter. Und Tartuk ist der Abschluss der Handlung. Das Karma wird komplett, wenn die Person tatsächlich stirbt. Und das kann sofort sein oder das kann erst in 6 Monaten sein, wenn die Person zum Beispiel an den Folgen ihrer Verletzung stirbt.
Also wenn die Handlung vollendet ist.
Dann ist die Handlung vollendet, genau. Wenn sie gestorben ist. Das ist der Abschluss der Handlung, genau. So, und ein wichtiger Punkt dabei ist, wirklich sozusagen die Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich freue mich, dass ich das gemacht habe. Und ich würde das jederzeit wieder tun. Und wie wir wissen, ist das dann die Zutat für einen richtig dicken, fetten karmischen Samen oder karmischen Pfad. So, Sampa, also unsere Motivation oder Intention, hat 2 Komponenten. Hat 3 Komponenten, sorry, 3. Erstens.
Wer macht Sinn jetzt auf Deutsch, Sampa?
Bitte?
Intention,
genau. Ja, oder Motivation. So, also die hat drei Unterpunkte. Erstens, haben wir das richtige Objekt identifiziert? Bringen wir die richtige Person um? Also, und im Falle einer Abtreibung zum Beispiel, sind wir bereits vertraut mit dem buddhistischen Gedanken, dass ein Fötus bereits ein Lebewesen ist? Ist das unsere Überzeugung? Oder sind wir so aufgewachsen, dass wir glauben, ein Fötus ist noch nicht lebendig? Und im zweiten Fall ist das Karma wesentlich weniger stark. Die zweite Komponente von Sampa, also der Intention. Standen wir unter dem Einfluss von negativen Gedanken? Waren wir getrieben von Gier oder Ärger oder Ignoranz und Unwissenheit? Übrigens wird in der Abhidhamma Kosha auch über die Sterbehilfe gesprochen und hier auch nochmal der Hinweis, dass es eindeutig heißt, das nicht zu tun. Aber wenn wir aus tiefster Überzeugung handeln, weil die Person zum Beispiel unter furchtbaren Schmerzen leidet, dann heißt es, dass das Karma wesentlich weniger stark ist. Weil wir in dem Moment keine negativen Gedanken hatten, sondern Mitgefühl. Ja?
Aber trotzdem ist es ein negatives Karma.
Ja, ist trotzdem töten. Und natürlich ist auch bei Mitgefühl, bei einer solchen Handlung, das Geistesgift der Ignoranz vorhanden bei uns. Mhm. Ne? Und deshalb ist es immer ein negatives Karma. Es wiegt nur weniger schwer. So. Und die dritte Komponente ist nochmal, also die dritte Komponente von Sampa, der Intention, ist die Frage, wollten wir das wirklich tun? Oder war es ein Unfall? Ne, wie in unserer Rechtsprechung. Etwas, das von langer Hand zum Beispiel geplant war, das wiegt schwerer, als wenn etwas im Affekt geschehen ist. So, und dann nochmal die Frage, die wir ja gestern auch schon angesprochen hatten. Erschaffen wir Karma, wenn wir den Rasen mähen und dabei Insekten töten, ohne es zu wissen? Und wir wissen, dass das so ist, ja. Ne? Nagarjuna ist infolge davon getötet worden.
Aber wie ist denn das dann beim Tierarzt, der im Auftrag der Besitzer die Tiere einschläfert, macht, schafft er sich dann auch immer schlechtes Karma?
Ja. Ja? Ja, oder ein Metzger? Ja?
Im Fall vom Rasenmähen, das haben wir jetzt angenommen. Angenommen, ich möchte aber wirklich ein
Tier. Jetzt hatten wir eigentlich gesagt, kannst du dir das aufschreiben?
Na, passt. Okay, danke.
Okay, also diese vier, ne, machen ein Karma zu einem starken Karma. Egal, ob bei einer guten oder einer schlechten Handlung. Und das Interessante ist, dass man durch einen karmischen Pfad unterschiedliche karmische Resultate erzielen kann. Also, das heißt, manchmal ist unsere Motivation eine gute und dann hat das ein gutes Resultat, aber die daraus folgende Handlung, ja, ist vielleicht durch Verblendung getrübt oder durch unsere Mental Afflictions und dann ist das Ergebnis entsprechend. Und ich bitte euch, einmal darüber nachzudenken, ein gutes Beispiel für euch selber zu finden von einer eigenen Handlung mit guter Motivation und dann ist aber das, was gefolgt ist an Handlung, aus dem Ruder gelaufen. Das wäre so eine Hausaufgabe an euch und das ist nichts, was ihr aufschreiben müsst oder so, aber würde euch jetzt die Hausaufgabe geben, einmal darüber nachzudenken, damit es so griffiger wird, ein Beispiel aus eurem Leben zu finden, wo das so passiert ist.
Eine gute Handlung mit schlechten Nachrichten machen, oder wie?
Nein, also sozusagen, du hast eine gute Motivation am Anfang, ja? Du möchtest etwas Gutes machen, und dann im Laufe dieser Handlung ist aber die Tat aus dem Ruder gelaufen, ist negativ geworden. Ich hatte euch das Beispiel genannt, mein Beispiel mit meiner Mutter, die ja eben auch angerufen hat. Ich habe wirklich aus vollstem Herzen wollte ich ihr helfen. Und dann sind wir beide so aufgeregt geworden, ja, dass ich negatives Karma gesät habe. Weil ich sie nervös gemacht habe und unter Druck gesetzt habe und so. Und nur, dass wir ein Gefühl, ein besseres Gefühl dafür kriegen, würde ich euch bitten, einmal ein eigenes, konkretes Beispiel zu finden. Es dürfte nicht so schwer sein. Was sind die Faktoren, die jetzt zusätzlich das Reifen von Karma beschleunigen? Das ist natürlich das Verständnis von Karma und Leerheit. Und das macht den Unterschied zwischen einer normalen Handlung, jemanden eine Aspirin zu geben, und der Vollendung des Gebens. Und das Beispiel mit dem Chef können wir übertragen auf normales, geduldiges Kopfnicken versus der Vollendung von Geduld.
Und Aspirin war das nochmal was? Vollendung von was?
Des Gebens, genau. Und wenn wir verstehen, dass dieser irritierende Kerl eine Projektion unseres Karmas ist, wenn wir das in diesem Moment verstehen, sammeln wir immens gutes Karma an. Und das wird uns in großer Geschwindigkeit weiterbringen. Das karmische Objekt ist ebenfalls von großer Wirkung auf das Ergebnis, das wir erhalten. Und da hatten wir auch schon das benannt, ja, auch mit Beispielen. Und ich will jetzt hier nochmal die vier Qualitäten, die eine Rolle spielen, zusammenfassen. Erstens, welches Wesen es ist. Also zum Beispiel ein Mensch ist besser als ein Tier, weil der Mensch die Erleuchtung erlangen kann in diesem Leben. Dann die Art des Leidens, wenn jemand krank ist zum Beispiel oder alt, große Not leidet. Drittens, jemand, der uns in der Vergangenheit geholfen hat, die Eltern zum Beispiel oder ein Lehrer. Und viertens, die guten Qualitäten, zum Beispiel ein Arya. Okay, dann die nächsten Fragen in der Hausaufgabe sind zu gutem Karma und wie wir es verlieren können. Und damit das nicht passiert, schauen wir uns an, was wir vermeiden sollten. Im Widmungsgebet heißt es am Ende, mit den guten Handlungen erschaffen wir den Formkörper eines Buddha. Also, das gain the two ultimate bodies that merit and wisdom make. Also, mit den guten Handlungen erschaffen wir den Formkörper eines Buddha. Und das ist der Aussendungskörper und der Paradieskörper, Rupakaya. Die Sammlung von Weisheit ist die Ursache für den Dharmakaya. Das Karma, das wir durch bestimmte negative Handlungen verlieren können, ist die Ansammlung von guten Taten oder Verdiensten, die wir brauchen, um den Rupakaya eines erleuchteten Wesens zu erschaffen. Synam Gitzok. Die Ansammlung von guten Taten. Das ist das, man kann auch sagen, das gute Wurzelkarma. Auf Englisch heißt es the most basic virtue oder root of virtue. Die Verdienste, diese Verdienste, ja, die wir über enorm lange Zeiträume angehäuft haben, verlieren wir durch zwei Ursachen. Erstens, falsche Sichtweise. Etwas existiert und du glaubst, dass es nicht existiert. Du fokussierst dich auf etwas Reales, auf eine Wahrheit und glaubst aber, dass es falsch ist. Ein Beispiel ist der Irrglaube, dass Karma nicht existiert. Das ist das klassische Beispiel. Ein anderes Beispiel wäre zu sagen, dass Buddhaschaft nicht existiert. Oder dass das Konzept der Leerheit falsch ist. Oder dass Leerheit bedeutet, dass nichts wirklich existiert und so weiter. Und in den Schriften wird so darüber gesprochen, dass man die Verbindung kappt zu dem guten Wurzelkarma. Und dass es aber auch einen Weg gibt, um diese Verbindung wiederherzustellen. Dabei spricht man von Verbinden, damit ihr das richtige Bild von diesem Vorgang habt. Also wenn sich die Erkenntnis wieder einstellt, dass es doch richtig ist, dann haben wir auch wieder eine Verbindung zu unserem guten Wurzelkarma. Das stammt aus der Abhidharma Kosha und wird sowohl in den Hinayana-Texten als auch in den Mahayana-Texten akzeptiert. So, die Nummer zwei, die Handlungen oder die Nummer zwei der Handlungen, durch die wir unsere Verdienste verlieren, kommt aus dem Mahayana und wird vor allem von Meister Shantideva und Meister Chandrakirti besprochen und kommt in der Abhidharma, im Abhidharma nicht vor. Und das ist der Ärger. Chandrakirti, genau. Okay, also Meister Shantideva und Meister Chandrakirti vor allem sprechen darüber, dass wir unsere Verdienste durch Ärger verlieren. Und diejenigen, die sich schon mit Meister Shantidevas Lehren beschäftigt haben, wissen darüber sehr gut Bescheid. Meister Chandrakirti ist ebenfalls ein großer Madhyamika-Gelehrter und er hat ein Buch über die 10 Bhumis geschrieben. Das sind die 10 verschiedenen Bodhisattva-Level. Und 6 der Level beziehen sich jeweils auf die 6 Vollkommenheiten. Das 3. Kapitel behandelt Geduld. Die 3. Vollkommenheit. Geduld im Sinne von nicht ärgerlich zu werden. Das Bodhisattva-Level heißt Vajepa, Licht machen. Und wir können dieses Level erst erreichen, wenn wir die Fähigkeit entwickelt haben, nicht mehr ärgerlich zu werden, wenn unsere Trigger angesprochen werden. Wenn wir nie mehr ärgerlich werden. So, und wann immer wir es schaffen, in einem solchen Triggermoment ruhig zu bleiben, praktizieren wir die 3. Vollkommenheit. Ja? Und sobald wir dann Meisterschaft darin erlangt haben, befinden wir uns im 3. Bodhisattva-Level. In den klassischen Texten geht es um Ärger, der sich auf einen Bodhisattva richtet. Das starke karmische Objekt, der Bodhisattva, führt dazu, dass unsere heilsamen Verdienste zerstört werden. Und das Problem dabei ist, dass wir nie wissen können, ja, wer ein Bodhisattva ist. Die Möglichkeit besteht, dass wir umgeben sind von Bodhisattvas, die alles tun, um uns zur Erleuchtung zu bringen. Und uns deshalb immer wieder auf unsere Probleme hinweisen, auf ganz geschickte Weise unsere Knöpfe drücken. Und umgekehrt sollten wir als aufstrebende Bodhisattvas Umstände vermeiden, in denen andere auf uns ärgerlich werden, damit diese Personen kein schlechtes Karma ansammeln. Also in den Texten beginnt es mit dem Ärger eines Bodhisattvas gegenüber einem anderen Bodhisattva. Und dann heißt es aber, dass es auf uns alle zutrifft und wir sollten Ärger vermeiden. Starke Gefühle von Ärger und Wut führen bei uns allen dazu, dass das gute Karma zerstört wird. Auch wenn sich dieser Ärger auf Objekte bezieht. Ne? Beispiel andere Verkehrsteilnehmer oder wenn wir uns stoßen oder auf uns selber. Das sollten wir alles vermeiden. Die letzten beiden Fragen der Hausaufgabe beziehen sich auf die 5 unmittelbaren Übeltaten. Und Ulrike hat sie vorhin schon genannt, und zwar in der Reihenfolge nach schwerwiegendes Vergehens. Das erste, Spaltung einer Gemeinschaft, führt sofort zur Wiedergeburt in der untersten Hölle, ohne Pause heißt die, über ein Äon. Weil sie verletzt den Dharmakaya des Buddha und zerstört das spirituelle Leben der Gemeinschaft. Wiegt am schwersten. Zweitens, mit böser Absicht einen Buddha zu verletzen. Ich glaube, das hattest du umgedreht, genau. Drittens, das Töten eines Arhats und dann die Mutter zu töten und 5, den Vater zu töten. Diese fünf Untaten werden unmittelbar genannt, weil eine unmittelbare Wiedergeburt in einer der Höllen folgt, ohne dass etwas anderes dazwischen kommt. Und wie gesagt, die Spaltung der Gemeinschaft führt zu einer Wiedergeburt in der niedersten Hölle. Okay. Zum Schluss jetzt noch ein paar Gedanken zu den zukünftigen ACI-Lehrern. Ein Rat, den Gischela uns gibt, ist, wir sollten nicht zu wichtig nehmen, wie viele Menschen in den Kurs kommen. Und das sollte kein Gradmesser für euren Erfolg sein. Wenn ihr die Möglichkeit habt, auch nur einem Menschen zu helfen, indem ihr die Teachings weitergebt, ist es großartig. Ihr rettet womöglich ein Leben vor dem Höllenreich. Und das ist den zeitlichen Aufwand sicherlich wert. Gischela redet oft darüber, wie viele 100 oder 1000 Leute zu den Talks kommen, vor allem in Asien. Aber er hat bei seiner Reise in Indien mit gleicher Intensität einen Vortrag vor 5 Leuten gehalten. Er macht keinen Unterschied. Und seinen ersten ACI-Kurs hat er mit 6 Leuten gehalten. Che Tsongkhapa hat mit einem Studenten begonnen. Die Kurse sollten ein bestimmtes Format haben, eine klare Anzahl von Klassen, Ein Anfang und ein Ende. Und am Anfang sollten wir alles ein bisschen lockerer sehen. Aber wenn die Teilnehmer Feuer gefangen haben und ein gewisses Verständnis entwickelt haben, dann sollten wir die Bedingungen auch etwas strenger fassen. Dass zum Beispiel persönliche, leibliche Anwesenheit erforderlich ist. Ja, ja, genau, zum Beispiel, das ist ein Beispiel. Unsere ACI-Kurse haben Meditationen, Hausaufgaben, Quiz und das Final. Und das muss unbedingt beibehalten werden für alle, die ein Zertifikat wollen.
Warum ist das Zertifikat so wichtig?
Ich glaube, dass, also für mich war es wichtig, sozusagen die Belohnung in Händen zu halten. Dieses Zeugnis, dass ich alle 18 Kurse gemacht habe. Und zwar, und das war für mich ein ganz besonderes und schönes Gefühl. Und das ist unterschrieben von Gisela und das sieht sehr schön aus und es ist eine Art von Belohnung gewesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
An der Uni ist es ja auch so. Du gehst ja auch nicht nur in die Vorlesungen und sagst dann, super, das reicht mir.
Ja, weil es auch ein Zeichen ist, dass man das ernst genommen hat, dass man wirklich diese Verpflichtungen ernst genommen hat und sie erfüllt hat. Ja, das ist halt das Problem, dass wir oft denken, wir hören etwas und wir haben es verstanden. Aber das ist wie der Schaum auf dem Schalenbier. Das sitzt nicht richtig tief, das Wissen. Und das kommt, es sinkt erst tiefer durch die Auseinandersetzung mit den Readings, indem wir bei den Hausaufgaben, wie oft habe ich nach einem Vortrag gedacht, das habe ich alles verstanden. Und dann sitze ich vor den Hausaufgaben und dachte, wie war das noch? Ja. Und auch wichtig eben die analytische Meditation.
Aber ich habe auch jetzt schon von anderen Kursteilnehmern gehört, dass insbesondere dieses Final schwerfällt.
Also das auswendig lernen.
Ja, man macht alles.
Ja.
Die Meditation finde ich ganz toll. Also wenn extra Punkte geben würde über Meditation, wo man das Final mit aufwiegen könnte, wäre sofort fertig.
Ja, okay.
Aber echt, ich brauche jetzt mal ein oder zwei Wochen Urlaub für dieses Final. Wolfi fleckt mich ab, das fällt mir so schwer.
Weißt was, dann Christa, mach es doch in Häppchen. Prüf mal, wie viele Fragen du wirklich lernen kannst. Und diese Fragen, die lernst du dann. Und dann füllst du das Final aus. Und dann nimmst du dir die anderen Fragen vor. Vielleicht jetzt nicht unbedingt so, wie das von den großen Geistern gedacht war, aber ich finde, ja.
Ich habe da eine Frage.
Ja.
Dann würde ich die jetzt gerne vorlesen.
Ja, bitte.
Also, liebe Silvia, vielen Dank für das wunderbare, klare und lehrreiche Teaching. Ich würde gerne eine Sache nachfragen. Wenn ich eine Tat begangen habe, pflanze ich einen Samen und wenn der aufgeht, hat er mehrere Resultate, siehe die vier Blumen. Aber das unmittelbare, persönliche Resultat ist doch nicht zeitgleich zum Umweltresultat.
Und nicht unbedingt.
Nicht unbedingt.
Ja,
nicht unbedingt. Und zum Resultat für das nächste Leben. Wie funktioniert das, dass ein Same aufgeht, aber trotzdem später noch ein Resultat verursacht?
Also ein Same reift, ja, und verdoppelt sich.
Von der Eva übrigens.
Ja, und verdoppelt sich alle 24 Stunden. Ja, und das heißt, ähnlich wie bei einer Buchecke, die in eine Buche reift und dann dadurch mehrere Bucheckern entstehen und neue Bäume entstehen, ja, wird dieser Same nicht nur in eine einzige Situation reifen, sondern wir werden dieses Erlebnis viel stärker, oder dieser Same wird viel stärker zu uns zurückkommen, weil er gereift ist. Und weil er gewachsen ist, weil er sich eben alle 24 Stunden verdoppelt hat. Und das Reifen, diese vier Blumen, muss nicht zeitgleich geschehen. Aber der eine Samen, der wird sich auswirken auf unser, also auf das, auf die Person, die, das werden wir direkt erleben. Und der gleiche Same wird sich auswirken auf den Spiegel im Außen. Und er bestimmt unsere Gewohnheiten und unser zukünftiges Leben. Also auf vierfache Weise wird er reifen. Uns erscheinen auf vierfache Weise.
Aber wenn er aufgegangen ist, dann ist er doch weg.
Das ja.
Oder der eine, der sich verdoppelt hat, dann habe ich praktisch einen ganzen Balken und ein Teil davon geht jetzt schon auf und Teil geht in die Umgebung.
Richtig. Ja, aber richtig. Richtig. Und diese Samen, wenn du dir vorstellst, alle 24 Stunden verdoppeln die sich, ja? Was das, das heißt, dass zum Beispiel der Krieg, den wir wahrnehmen, dieser endlose Krieg in Syrien, ja, auf einem, auf einer aggressiven Handlung basiert, die in keinem Verhältnis steht zu dem, was uns da gezeigt wird. Weil diese Samen reifen und sich potenzieren. Unendlich, unendlich. Deswegen heißt es auch, dass wir nicht am Ergebnis festhalten können, weil das unseren begrenzten Verstand übersteigt, in was dieses Karma reifen kann, in was die Samen reifen können.
Beziehungskarma heißt es ja, läuft aus in einer Partnerschaft, wo läuft es denn dann hin?
Das hat sich erschöpft. Du hast ein gutes Karma, du hast ein gutes Karma angesammelt, ja? In, auf, so. Und dieses gute Karma, das reift in eine schöne Beziehung beispielsweise. Und wenn du auf ignorante Weise diese Beziehung genießt und nicht das gute Karma wieder reinvestierst, dann wird es verblühen wie eine Blume. Dann ist der Same gereift, aufgegangen und puff.
Was heißt dann, dass die Samen sich nicht unendlich potenzieren, wenn ich ihn zerstöre? Oder weil du
ja,
sagst,
Samen ja, potenzieren ja. sich wenn er, genau, so, ja, das ist ein wichtiger Punkt. Wenn ich einen Samen bereinige, zerstöre, dann nehme ich da die Kraft raus, sodass er sich nicht weiter potenziert. Und genauso, wenn ein Same gereift ist, dann potenziert er sich auch nicht weiter, dieser Same.
Also nur wenn er nicht gereift ist und wenn ich ihn
solange nicht
zerstört
er,
habe,
genau,
in dem, wie heißt es nochmal?
Im Kunshi, aber nur nach der Mind-Only-Schule.
Aha.
Ja. Sonst in unserem Geiststrom. Ja. Die Frage ist, brauchen wir einen Kunshi oder nicht, aber das führt jetzt zu weit. Ich würde gerne jetzt, weil du musst gleich weg, ja, nur einmal noch gucken,
vielen Dank übrigens von der Eva.
Ja, sehr gerne.
Die Anweisungen für Lehrer, ne?
Ja, genau. Und schauen, ob... Ja, also die Anweisungen für Lehrer und auch noch ein wichtiges Ding. Um hier gute Samen zu pflanzen, sollten wir untereinander uns helfen, die anderen Teilnehmer ermutigen. Ja? Dann behalten wir auch besser die Inhalte. Indem wir anderen helfen, pflanzen wir die Samen in unserem Geist, dass wir uns die Sachen besser merken können und die Sachen besser verstehen. Und ja, genau. Wenn ihr Studiengruppen habt, dann öffnet sie neuen Leuten, helft ihnen, unterstützt sie. Wir alle möchten das Gefühl haben, dass wir lernen und Fortschritte machen. Und dafür müssen wir gute Samen pflanzen. Weil sonst gehen die auf und puff, Weg sind sie. Und wir sollten uns als Lehrer die Zeit nehmen, die Kurse gut vorzubereiten. Wir sollten Vorbilder sein und eine regelmäßige Praxis haben. Meditieren, studieren, Retreats und unser Buch machen. Und wir sollten unseren Alltag, unser Leben als Beweisgrundlage für Buddhismus nutzen. In dieser Goldmine für Mental Afflictions. Genau. Wir sollten ein normales Leben führen, sagt Geshe-la, und gut über die Details des Mahayana-Weges Bescheid wissen und sie anwenden. Und bevor Uta jetzt gleich aufspringen muss, wir aber alle sitzen bleiben können und ich gerne noch Fragen beantworte, möchte ich mich noch einmal ganz, ganz herzlich bei Harald und seiner Vera bedanken. Für eure Gastfreundschaft, für eure Großzügigkeit. Es war wirklich, wirklich ganz wundervoll. Dafür, dass du dich um die Technik so wunderbar gekümmert hast, so dass ihr auch in Österreich und in Frankfurt und im Allgäu, ist glaube ich Linda, mit teilnehmen konntet. Das ist alles Harald zu verdanken, dass ihr uns so großzügig euer Zuhause zur Verfügung gestellt habt. Vielen, vielen Dank. Und damit das auch jetzt hier mit dir noch zu einem guten Abschluss kommt, machen wir schon mal Uta, bitte. Sashi Puki Chukshin Metok Tram Rira Glimshin Inde Gimpadi Sangye Shindu Mikte Idam Guru Ragnamandala